Wir haben Besuch heute Morgen. Johnny aus San Francisco. Johannes der Täufer. Sieht er nicht schick aus? Ich weiß nicht, ob ihr euch heute Morgen so gekleidet hättet jetzt, aber er hat schon einen eigenen Stil. Johannes der Täufer. Kamelhaaren, weil, klar, in der Wüste, da kann es in der Nacht mächtig kalt werden. Irgendwie ist dieser Johannes der Täufer echt ein ziemlich seltsamer Kauz. Er ist extrem. Extrem in dem, was er sagt, extrem wie er lebt. Er ist irgendwie total schräg. Dagegen gebügelt. Ein seltsamer Kauz, Johannes der Täufer, heute Morgen im Tenor übrigens, gell, ihr habt es gemerkt gerade. Er ist außerdem so ein bisschen ein asketischer Typ. So spärlich, sparsam. Solche Leute mag man eigentlich nicht so gern, weil die verleiden einem immer so ein bisschen. Denkt man, kann ich jetzt, darf ich jetzt in Anwesenheit dessen oder diesen? Also Johannes der Täufer wäre so ein Glühwein-Abstinenzler gewesen oder ein Weihnachtsmarktverzichter oder ein Geschenkeboykottierer. Deswegen mag man diese Typen nicht so. Also nicht gerade sonderlich hoch auf der Sympathieskala. Und auf den Christstollen im September wäre er sicher nicht reingefallen. Er hat wirklich in einem starken Kontrast gelebt in jener Zeit. Er ist so seinen Weg gegangen, hat sich nicht daran orientiert, was man so macht. Er war schließlich ja auch Prophet. Und zu Propheten, das wissen wir schon aus dem Alten Testament, zum Propheten gehört irgendwie immer, dass er ärgert. Also nicht, weil er ärgern wollte, sondern weil er eine Botschaft hat, die ärgert. Also er hat Leute gehabt, die hat er echt mächtig geärgert. Ich weiß nicht, ob das heute Morgen mit euch auch macht. Und dann hat er aber auch Leute gehabt, er hat auch ein paar Jünger gehabt, die sind ihm nachgelaufen, nachgegangen. Die waren für ihn, die sahen in ihm irgendwie auch was Besonderes. Und sie haben, als sie ihn gehört haben, gewusst, auf diesen Johannes, den Täufer, müssen wir wirklich hören. Der hat eine dringende Nachricht, eine echt wichtige Botschaft. Da muss man also am Sonntagmorgen schon echt wach sein für Johannes, den Täufer. Ich hoffe, ihr könnt da sein, wach sein und schauen für euch, ob er euch ärgert oder ob er euch anzieht. Aber immer da, wo Menschen sich selbst genügt haben, nur an sich selber gedacht haben, da kritisierte er. Da sprach er sogar vom Gericht Gottes. Und wenn Leute den größten Fehler machen konnten, den man jemals machen kann, nämlich Gott zu vergessen, dann verging Johannes der Spaß. Johannes der Täufer ist also unterwegs als Botschafter. Ihm war eine Nachricht anvertraut und alle Beteiligten horchten auf, erschraken gar, weil Johannes sagte, die Welt, wie sie jetzt ist, geht zu Ende. Oder mit seinen Worten zu sagen, die Axt ist den Bäumen schon an die Wurzel gelegt, so wird in jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, abgehauen und ins Feuer geworfen. Sein Warnruf und gleichzeitig seine Einladung war, kehrt um, tut Buße. Das war auch schon zu jener Zeit eine ziemlich wilde Nachricht. Wir sagten ja schon, Johannes der Täufer ist schon ein bisschen schräger Typ, eben ein Prophet. Die alte und morsch gewordene Welt sollte umgehauen werden von einem Baumfäller, der nach ihm kommt. Von einem, der mit Feuer und Geist die Welt verändern wird. Interessant machte ihn den Johannes den Täufer immer, wenn er eben von dem sprach, der nach ihm kommen soll. Das war übrigens auch der Grund dafür, warum Johannes der Täufer in der Kunst oder wo auch immer er dargestellt wird, allermeistens so dargestellt wird. Arm raus, Zeigefinger raus. Er hat hingewiesen, gezeigt. Er zeigte auf den, der das Lamm Gottes ist, der der Welt Sünde trägt. Johannes weist auf Jesus hin, der im Vergleich zu ihm groß ist, dass er, Johannes, der Täufer, nicht einmal würdig ist, vor jenem zu knien und ihm die Sandalen von den Füßen zu nehmen. Eigenartig, nicht wahr, dass Jesus später genau das bei den Jüngern macht. Vor ihnen kniet, ihnen die Sandalen abgenommen hat und ihnen die Füße wäscht. Nun zum Predigttext. Er spricht, wie ihr euch schon denken könnt, eben von Johannes. Aber, und das ist nun wichtig, jetzt müssen wir sozusagen umdenken. Jetzt lernen wir in dem zweiten Teil jetzt in diesem Text einen ganz anderen Johannes kennen. In der Zwischenzeit hat sich nämlich einiges im Leben dieses Johannes des Täufers verändert. Er hat nämlich seinen Landesherrn kritisiert und dieser Landesherr steckte ihn kurzerhand mal ins Gefängnis. Dort im Gefängnis befindet er sich also, Johannes der Täufer, nicht mehr mit dem ausgestreckten Arm. Und wenn, dann ist der ausgestreckte Arm ziemlich wackelig geworden. Er steckt seit neuestem im Gefängnis, er steckt seit neuestem in tiefsten Zweifeln fest. In tiefsten Zweifeln. Und vielleicht hilft uns heute ein bisschen, und es wäre jetzt ein Umswitchen notwendig, vielleicht hilft uns Johannes der Täufer heute ein bisschen in eine Adventsstimmung zu kommen. Aber wohlgemerkt, diese Adventsstimmung ist ein bisschen eine andere als unsere Adventsstimmung. Aber lasst uns auf diese Adventsstimmung mal hören und achten. Matthäus 11, ich lese eben diesen Text von dem vorher Hans-Jürgen schon gemeint hat, bist du es. Bist du es. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer an mir nicht zu Fall kommt. Oder Luther übersetzt, wer sich nicht an mir ärgert. Also im Gefängnis, eine ganz andere Situation jetzt für unseren Johannes, im Gefängnis bekommt er wirklich lahme Arme und wackelige Knie. Er ist unsicher. Das, was er all die Zeit draußen am Jordan so siegesgewiss verkündigt hat und das, was ihm von anderen nun von Jesus zugetragen worden ist, während er im Gefängnis sitzt, was Jesus getan hat, passt für ihn einfach nicht zusammen. Und er fragt sich, sollte er sich in dieser entscheidenden Sache mit Jesus getäuscht haben? Eine ernste Frage. Müssen wir mal für einen kurzen Augenblick überlegen, was das für uns bedeuten würde, wenn wir uns diese Frage stellen. So, ich weiß nicht, ob jemand von euch es gibt, der sich schon mal diese Frage gestellt. Sollte ich mich wirklich in dieser Sache Jesu Christi getäuscht haben? Da steckt Johannes der Täufer drin. Und es treibt ihn um. Und im Gefängnis hat er viel Zeit nachzudenken, mehr als ihm lieb ist. Ist es Jesus? Oder hat er draußen in der Wüste auf den Richtigen hingewiesen? Der Messias aus Nazareth war ja gekommen, doch durch ihn hatte er das Gericht erwartet. Die Axt ist den Bäumen schon an die Wurzel gelegt. Durch das reinigende Gewitter mit Brausen und Donnern, mit Blitzen und Feuern und Wüten, die Johannes für diese morsche Welt angekündigt hat, ließ eben auf sich warten, immer noch. Und zwischenzeitlich erlebte er nun seine ganz persönliche Katastrophe, eingesperrt in dem feuchten Loch, und je trister es in ihm aussah, je niedergedrückter seine Seele wurde, desto bedrängender war für ihn diese Frage: Wie lange wird es noch dauern, bis der Gesalbte Gottes diese Welt erzittern lässt? Das war seine Frage. Wie lange noch, bis die Gitterstäbe meines Gefängnisses sich biegen? Wie lange dauert das? Und immer wieder schaut Johannes aus seinem Gefängnis nach draußen. Die Welt, beobachtet er, die dreht sich ja immer noch. Die Dattelbäume tragen, die Kinder spielen wie immer, das Laub fällt, die Schornsteine der Häuser rauchen und das geschäftige Treiben in den Mediamärkten, den Weihnachtsdörfern, den Nikolausläufen, bleibt wie eh und je. Und Johannes, und es ist Advent, Johannes wird an dieser Welt fast verrückt. Er leidet darunter. O Heiland, reißt die Himmel auf. Wäre sein Text gewesen. Sollte sich mit Jesus aus Nazareth denn gar nichts ändern? Und so kommt er immer in stärkere Zweifel hinein. Ihr müsst euch vorstellen, er hat ja schließlich sein ganzes Leben auf diese eine Sache Gottes konzentriert und investiert. Da stellt sich die Frage schon. Alles auf eine Karte gesetzt. Er war mit Wort und Tat Wegbereiter dieses Starken, dieses Baumfällers, wie er gedacht hat. Bist du es? Unaufhörlich klopft diese Frage bei ihm: Bist du es, Jesus, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und dieser Jesus von Nazareth, war er wirklich der, auf den auch wir warten? Ehrlich, wir wissen, Advent warten, aber warten wir auf ihn? Ist er es, der die Macht und Möglichkeit hat, eine andere Welt zu schaffen? Hat Johannes den Leuten draußen am Jordan nochmal, womöglich, und das müsste er sich ja vorwerfen als Prophet Gottes, etwas Falsches verkündigt? Hat er seine Existenz auf den Fall, hat er sich geirrt, was ja menschlich wäre? Wir stellen uns auch oft vor, nicht? Und Johannes auch. Wir stellen uns auch oft vor, wie unser Leben jetzt weitergehen müsste. Wie Gott es lenken müsste. Was geschehen sollte. Und meist, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, meist kommt es anders. Meist kommt es anders. Wir bekommen die Anstellung, die Wohnung nicht, die uns auf den Leib geschnitten wäre. Das Gesundwerden mit der chronischen Erkrankung bleibt uns versagt. Die Ehe, in der wir leben, hat keine großen Aussichten mehr, besser zu werden. Die Erziehung der Kinder geht immer nur so schwer. Es läuft einfach alles irgendwie nicht rund. Und in Anbetracht dieser Welt, die Johannes vor Augen hat, und wir hoffentlich heute Morgen auch ein bisschen, in Anbetracht dieser Welt kann man sich schon mal fragen, ob es nicht Zeit für eine neue wäre. Das ist Advent. Wäre jetzt echt nicht mal Zeit für eine neue. Ich würde gerne auf diese neue Welt warten. Wie kann ich in all meinen komplizierten Umständen, in denen ich stecke, wie kann ich da eigentlich Gott vertrauen? Warum erweist er mir sich nicht als klarer, eindeutiger? Warum stecke ich hier fest hinter Gittern der Ohnmacht und komme nicht raus aus all dem Schlamassel meines Lebens? Warum müssen Christen um ihres Glaubens willen leiden? Und so weiter und so fort. Das alles sind für Johannes und vielleicht auch für den einen oder anderen von uns, je nachdem, in welcher Situation man sich gerade befindet, wirklich drängende Adventsfragen. Von Johannes, aber nicht nur von Johannes. Und dabei haben wir Gott, würden wir doch sagen, dabei haben wir doch Gott echt eine Chance gegeben. Wir haben ihm den Regiestuhl unseres Lebens ja angeboten. Wir haben ihn darum gebeten, dass er unser Leben in die Hand nimmt und es gut macht. Haben wir alles getan? Ehrlich, wenn ich mir diese Welt anschaue, so scheint das Licht, das die Finsternis hell machen soll, ein arg kleines Lichtle. Ein arg kleines Lichtle. So geht es nicht, meint Johannes, in Richtung Jesus. So geht es nicht. Bist du es überhaupt, Jesus? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Vielleicht ist es mit Jesus auch Humbug. Humbug, wovon ja manche Kollegen und Freunde von uns oder von euch ja schon länger überzeugt sind. Und so fragen vielleicht auch wir, bist du es? Oder sollten wir nicht doch nach anderen Dingen Ausschau halten? Nach anderen Dingen. Es gibt ja genug andere Orte, die uns Glück und Heil versprechen. Die Welt brummt doch vor Glanz und Gloria. Black Fridays, Märkte, Veranstaltungen en masse. Die Reisen in 2020 locken schon. Es gibt süße und verlockende Angebote, soweit das Auge reicht. Sich etwas angenehm zu machen und seinem geschundenen Inneren Gutes zu tun, kann doch so sinnlos nicht sein. Und davon sprechen und leben die vielen anderen um uns herum doch auch. Bist du es? Oder sollen wir doch nach anderen Dingen Ausschau halten? Johannes hatte schon sehr feste Vorstellungen davon, wie Jesus sich verhalten sollte. Wie soll man an einen glauben können, nicht, der anstatt Betrüger und Tyrannen über Bord zu werfen, lieber mit ihnen zum Essen ging? Ich meine jetzt Jesus. Lieber mit diesen Leuten, der Betrüger und Tyrannen, zum Essen ging und sie in seine Lebensgemeinschaft mit ihm einlud. Johannes wartete auf das mächtige Eingreifen Gottes. Stattdessen liebkoste Jesus Kinder. Und segnete sie. Mit so einem Messias hat er nicht gerechnet. Auf so einen Gott war er nicht eingestellt. Sind wir ihm da verwandter, als wir glauben? Wenn wir an den Sonntagen in der Kirche beten, machen wir nachher wieder. Dein Wille geschehe, o Herr. Und dabei aber meinen, dass es doch so werden soll, wie wir es wollen. Sind wir da dem Johannes nicht viel ähnlicher? Johannes hält es jetzt nicht mehr aus, er braucht Klarheit. Ist das nun der versprochene Retter oder ist es nicht? Lässt sich auf Jesu Art, das was so von ihm mitkriegt, lässt sich auf Jesu Art die Welt verändern? Schlussendlich schickt Johannes seine Jünger mit einer dringlichen Frage zu Jesus. Wir kennen sie schon. Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Johannes geht mit seinem Zweifel, das finde ich nun schon interessant, mit seinem Zweifel, der wirklich echt und existenziell ist. Das ist also kein Spiel, sondern hier geht es um alles oder um nichts. Johannes geht mit seinem Zweifel dorthin, wo die Wurzel seines Problems liegt. Jesus ist die Wurzel seines Problems und deswegen geht er zu ihm. Er soll Klarheit bringen. Jesus muss es ihm sagen. Wenn wir in unserer Verzweiflung an Gott irre werden, wenn wir Mühe mit den Steinen haben, die in unserem Leben liegen, wenn wir mit Gott hadern und streiten, dann ist es, ich meine das ehrlich so, eine gute Sache, wenn wir Gott die Fragen stellen. Bei ihm anklopfen, bei ihm die Beschwerde einreichen. Keine Ahnung, wie lange Johannes auf Antwort gewartet hat. Keine Ahnung. Was wird Jesus sagen? Ich sage euch, die Antworten von Jesus sind immer komisch. Die sind immer anders. Und hier antwortete er Johannes dem Täufer mitten in seinen existenziellen Zweifeln, in seinem echten Angefochtensein. So. Blinde sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Seine Antwort. Er meint damit auch, dass sich mit ihm das erfüllt hat, was in den Schriften des Alten Testaments gesagt ist. Es ist anders, lieber Johannes, als du es dir gedacht hast, aber es ist so, wie es für mich vorgesehen ist und wie es Gottes Wille ist. Streng genommen verweist Jesus gar nicht auf seine Macht und auf seine Wunder, die er so getan hat. Er verweist auf sich selbst, auf seine Art, auf Jesu Art, auf seine Barmherzigkeit, auf seinen Blick für die Geringsten, auf seine Hilfe für die Blinden und Lahmen. Und dann zeigt sich Jesus zu Johannes und lässt ihn wissen, dass er seine Zweifel und seine Blindheit sieht und dass er ihm dafür, für seine Not, ihm eine Hilfe anbietet. Jesus macht Johannes klar, dass er einen anderen Weg zum Heil dieser Welt geht, als Johannes es für richtig hält. Jesus wird also nicht schnell mal die Axt herausholen, um den Baum abzuschlagen. Er wird sich selbst noch einmal um diesen Baum kümmern. Noch einmal. Nicht sein schnelles Ende ist Jesu Lösung, sondern das Umgraben dieses Baumes und ihn noch einmal zu düngen, ihm noch einmal eine Chance zu geben. Haben wir nicht auch unsere Vorstellung, wie Gott es für uns und für diese Welt tun müsste? Haben wir nicht auch für Gott einen Plan, wir für Gott einen Plan, wie er es machen müsste? Und wenn es anders kommt, das, was Johannes eben erlebt. Jesus sagt zu Johannes, und ganz ehrlich, wenn ich diesen Satz lese und höre und wenn ich auf ihn wirken lasse, dann merke ich schon, da steckt eine Spitze drin. Selig ist, sagt Jesus zu Johannes, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Weil ich es anders mache, als du gedacht und gewollt hast. Selig ist, wer an mir nicht zu Fall kommt. Wie ist also nun diese Art Jesu, mit der Johannes der Täufer so überhaupt nicht klargekommen ist? Zwei Beispiele zum Schluss. Wie ist die Art Jesu? Stellt euch einen Vater vor, der mit seinem Kind auf einer Wanderung unterwegs ist. Die beiden haben schon einen ziemlich weiten Weg miteinander zurückgelegt. Das Kind wird müde, seine Füße schwer. Die Schritte dieses Kindes werden immer kleiner. Die Kraft schwindet. Es kann nicht mehr. Und er sagt zum Vater, dieses Kind, Vater, Hosianna, hat der Chor vorgesungen, hilf mir doch. Schenke mir, lieber Vater, schenke mir jetzt leichte Füße. Und zaubere mich direkt an den Ort, an dem wir übernachten. Kleine Kinder in einem gewissen Alter haben dann ihre Väter wahnsinnige Vorstellungen, was der alles kann. Leichte Füße. Zauber mich doch dahin, wo es anders mit mir wird. So geht es eine Weile, bis das Kind wirklich nicht mehr kann. Es setzt sich am Wegesrand auf einen Holzstapel. Stellen wir uns vor, der Vater hätte seinem Kind leichte Füße schenken können. Doch stattdessen nimmt er es auf seine Schultern und geht den Weg weiter. Ich will damit sagen, Gott vollbringt meistens nicht das Wunder der leichten Füße. Er vollbringt nicht das Wunder, uns einen anderen Ort zu verzaubern. Er gibt uns nicht auf alle unsere ungelösten Fragen Antworten. Er mutet uns manches Mal echt, auch diesem Johannes im Gefängnis, ganz schön viel zu. Doch er trägt. Jesus trägt. Aber nicht immer so, wie wir es meinen. Selig, wer sich nicht an mir ärgert. Ein zweites Beispiel, mit dem schließe ich. Martin Luther hat im Jahr 1527 einen Brief an Elisabeth Agricola geschrieben. Diese junge Frau litt unter Depressionen. Sie war zugleich die Frau eines Schülers von Martin Luther. Schon zuvor hatte Luther mit seiner Frau Katharina jene Elisabeth zu sich nach Wittenberg eingeladen, damit sie dort einige Tage im Hause Luthers wohnen und bleiben könnte. Das hat sie wohl nicht gemacht und so schreibt Martin Luther ihr nun einen Brief. Ich lese euch Luthers Brief vor an die Elisabeth Agricola. Der ehrhaftigen und tugendsamen Frau Elisabeth Agricola, Schulmeisterin zu Eisleben, meiner lieben Freundin. Gnade und Friede, meine liebe Else. Dann schreibt er ein bisschen was, das lese ich euch nicht vor. Und dann kommt er auf der Butze zu sprechen. Und er schreibt dir: Du musst aber nicht so kleinmütig und zage sein, sondern denken, dass Christus nahe ist und hilft dir dein Übel tragen. Denn er hat dich nicht so verlassen, als dir dein Fleisch und Blut eingibt. Allein rufe du nur mit Ernst von Herzen, so bist du gewiss, dass er dich erhöret, weil du weißt, dass es seine Art ist, stärken und trösten alle die, die sein Begehren. Was sagt Luther in diesem Brief? Im Grunde nichts anderes als das, was Jesus zu Johannes sagt. Luther versucht dieser Elsa, seiner Freundin, klarzumachen, auch wenn ihre Depressionen ihr eingeben, Christus hat sie verlassen. So ist das falsch. Sondern denke vielmehr, Christus ist dir nahe und hilft dir, dein Übel zu tragen. Luther will ihr klar machen, was immer ihre Gefühle ihr vielleicht einreden, ihr suggerieren, sei's drum. Christus bleibt und ist in ihrer Nähe. Luther meint in diesem seelsorgerlichen Brief: Es ist natürlich, dass du denkst, liebe Else, dass Jesus dich verlassen hat. Oder zu Johannes dem Täufer: Es ist natürlich, Johannes, dass du in deiner Situation zweifelst und du dich fragst, ist es Jesus oder müssen wir auf einen anderen warten? Aber wenn du das denkst, verschreibt Luther an die Else, wenn du das denkst, dann bist du auf dem Holzweg. Das stimmt gar nicht. Er bleibt bei dir, er geht seinen Weg mit dir weiter, aber anders als du gedacht hast. Ob Johannes der Täufer, ob der zweifelnde Johannes in uns bereit ist, sich so an Jesus zu wagen, so ein starkes Vertrauen zu haben, um gegen den Augenschein dessen, was Johannes der Täufer aus dem Gefängnis heraus sieht, gegen das, was diese Else in ihrer Krankheit und ihrer Not sieht, gegen das zu glauben, darauf käme alles an. Dann ist uns in unserer Anfechtung geholfen. Ich sage es zum Schluss so: Glaube nur Christus, sonst niemandem, nicht einmal dir selber. Solus Christus, allein Christus. Amen.